freak, 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 freak.
Freak Radio.
Herzlich willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie Christoph Dierenbacher
und Margarete Engel.
Bei uns geht es heute um Parkinson, eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Statistiken gehen von etwa 10 Millionen Betroffenen weltweit aus und man schätzt, dass sich die Zahl derer, die mit Parkinson leben, bis zum Jahr 2030 verdoppeln wird. Warum dem so ist, werden wir vielleicht heute noch diskutieren. Wichtiger ist uns aber in dieser Sendung das alltägliche Leben mit Parkinson. Es gibt auf Freak Radio schon relativ viele Sendungen zum Thema, auch medizinische Darstellungen. Heute geht es aber, wie gesagt, um das alltägliche Leben vom Arbeiten bis zum Freizeitgestalten. Wir befinden uns in einem Jubiläumsjahr, sofern man das so nennen kann und nennen möchte. Vor 200 Jahren hat der englische Arzt James Parkinson die damals als Schüttellähmung titulierte Krankheit entdeckt und erstmals beschrieben. Die Behandlungsansätze damals waren aus heutiger Sicht relativ obskur. Man empfahl unter anderem den Aderlass als Behandlungsmethode. Erst in den 50er und 60er Jahren war die Forschung so weit, dass man mit Dopaminmedikamenten doch relativ gute Erfolge erzielen konnte. Bevor ich Ihnen da einen medizinischen Vortrag halte, möchte ich es nicht verabsäumen, unsere beiden Gäste heute vorzustellen. Walter Schüberl.
Hallo.
Walter Schüberl, wann wurde denn bei Ihnen Parkinson überhaupt diagnostiziert? Wie sind Sie da drauf gekommen, dass da was nicht stimmt?
Diagnostiziert, also medizinisch diagnostiziert, wurde es ja im November 2010. Von mir selbst, sage ich einmal, von dem Gefühl her, vor 5 Jahren, also 5 Jahre früher. Das kam mit einem Doppelklick auf die Maustaste. Und da ich sehr viel mit dem Computer gearbeitet habe, habe ich dann bemerkt, immer mehr Probleme mit der Positionierung und so weiter. Und das war der Anfang.
Haben Sie damals geglaubt, das ist Parkinson, oder haben Sie auf etwas anderes getippt?
Ich wusste es nicht, aus dem einfachen Grund, ich hatte damals eine Schulter-OP und gab natürlich zuerst einmal dem Operierenden die Schuld an einen eingeklemmten Nerv oder sonst irgendetwas. Habe das auch überprüfen lassen und alle haben gemeint, das ist nichts. Und dann begann ich natürlich, mich im Internet, Dr. Google, wie es so schön heißt, schlau zu machen, was das sein könnte.
Angelika Pohl, wie war denn Ihr Weg zur Diagnose? War das ähnlich wie bei Ihrem Kollegen oder gab es da eine andere Geschichte dazu?
Ein Jahr ungefähr gebraucht, bis ich meine Diagnose genau an meinem 45. Geburtstag bekommen habe, wo eigentlich sehr froh war, dass endlich eine Diagnose da war und es mich nicht überrascht hat, weil es meine Großmutter auch sehr jung gehabt hat. Und das war vor 6 Jahren.
Damit sind Sie eigentlich atypisch, weil zumindest laut Statistik bekommen Menschen ab 60 Parkinson und Sie haben es relativ früh bekommen.
Sie schütteln den Kopf. Es gibt ganz viele Jungerkrankte, wo man einfach, weil eben der Parkinson viele Gesichter hat, nicht jeder zittert. Es gibt unter 20-Jährige, unter 30-Jährige und da denkt man nicht an Parkinson, auch die Ärzte nicht. Und es gibt aber dann eine Untersuchung am Kopf, wo man es wirklich definitiv sagen kann und die machen halt nicht viel, weil sie ja sehr teuer ist, die Untersuchung. Aber es gibt sehr, sehr viele unter 30-Jährige, unter 40-Jährige.
Und wie haben Sie es bemerkt?
Na, ich habe auch angefangen, Gott sei Dank nur links zu zittern und wie gesagt, dann bin ich ein Jahr meiner Diagnose hinterhergelaufen, bis ich wirklich jemanden gehabt habe, der gesagt hat, so, ich glaube, das ist jetzt Parkinson und wir machen diese Untersuchung und das war es dann auch. War für mich jetzt nicht tragisch, weil ich war froh, dass endlich einmal was da war.
Wie ging es Ihnen nach der Diagnose, wenn Sie sagen, Sie waren froh, dass endlich etwas gefunden wurde, in Anführungsstrichen, war das ein Gefühl der Erleichterung, ja, oder?
Ja, fast. Eigentlich ja. Weil am Parkinson stirbt man jetzt nicht. Es ist jetzt keine Diagnose, wo man denkt, Jesus, wie lang noch? Es gibt natürlich, wie gesagt, verschiedene Gesichter und mein Gesicht ist noch gut behandelbar. medikamentös.
Dem kann ich im Grunde fast nichts hinzufügen, weil meine Diagnose hat sich eigentlich nur erhärtet durch die Ärzte, weil ich habe es dann eh schon vermutet. Ich habe diese Spezialuntersuchung überhaupt nie bekommen, weil der Arzt hat mich angeschaut, hat einen Test gemacht auf Beweglichkeit und so weiter und das hat schon vollkommen gereicht, um das festzustellen. Und auf L-Dopa habe ich dann auch, also ein Parkinson-Medikament habe ich dann auch reagiert, dementsprechend, und damit war die Diagnose klar.
Mit welchen alltäglichen Herausforderungen hat man jetzt im Alltag zu tun, wenn man mit Parkinson lebt?
Am schlimmsten ist, wenn die Wirkung der Medikamente nachlässt. Bei mir, weil ich ja noch berufstätig bin, muss ich die Medikamente wesentlich schneller nehmen, als ich eigentlich sollte. Also statt alle 4 Stunden nehme ich sie mittlerweile alle 3 Stunden, dass ich einfach meinen Beruf so ausführe, wie es sein soll.
Was und arbeiten Sie?
Bin in der Physiotherapie.
Walter Schüberl, haben Sie Auswirkungen in Ihrem Beruf gehabt oder in Ihrer Berufstätigkeit?
Große, im Grunde. Am Schluss meiner Berufslaufbahn war es so, dass ich doch in einer Position war, wo ich präsentieren musste vor Leute. Aufgrund meines Tremors, also das Zittern, das sehr stark war bei mir, die Meinung aufkam, der trinkt, und zwar auch hinterrücks. Also ich wurde nie darauf angesprochen, ich habe es dann immer hinterrücks gehört. Und das ist meiner Meinung nach das Schlimmste eigentlich, weil man hat eine Krankheit und dann bekommt man irgendetwas angedichtet, was nicht stimmt. Das waren die größten Auswirkungen. Einerseits so von der Feinmotorik her ging es dann unter den Medikamenten zwar, aber der Tremor, der ließ sich bei mir nicht ausschalten. Also medikamentös nicht.
Walter Schüberl, ich habe über Sie gelesen, dass Sie einen der experimentellen chirurgischen Eingriffe haben machen lassen. Eine Hirnstimulation.
Ja, habe ich.
Erzählen Sie bitte, wie es dazu gekommen ist, warum Sie sich dazu entschlossen haben.
Das ist relativ einfach, weil bei mir die Medikamente nicht gewirkt haben. Also nicht gewirkt ist jetzt falsch. Der Tremor konnte nicht behandelt werden. Und ich habe einen sehr starken Tremor gehabt. Also mich hat wirklich die rechte Hand, wie sagt man so schön, wenn ich ein Achtel trinken wollte, habe ich da ein Viertel bestellen müssen, weil den Rest hat man verschüttet. Ne? Daraufhin und aufgrund der Nebenwirkungen der anderen Medikamente und weil ich so viel L-Dopa nehmen musste, dann schon auf 1200 Milligramm, also das ist eine extrem hohe Dosis, da kamen dann schon die Nebenwirkungen der Medikamente, wie die Dyskinesien, das sind die Überbewegungen. Also wenn Sie vielleicht das Bild von Alois Mock noch so vor Augen haben, der dann am Ende so gezittert hat und ganz grobe Bewegungen hatte, das war bei mir dann auch schon. Und diese Medikamentenstörungen und das Zittern konnte man mit der tiefen Hirnstimulation beseitigen.
Wer hat das gemacht?
Im AKH, ja, der Dr. Nowak, das war der Neurochirurg, und der Professor Birker, das war mein Neurologe, die gemeinsam haben diese Operation durchgeführt. 10 Stunden Wach-OP, also das heißt, man ist da wach im Operationssaal und kann dann mitreden, wie die Elektroden positioniert werden, so auf der Art, weil sie immer wieder dann die Frage stellen, was ich spüre und so. Also das war für mich relativ interessant. Manche haben davor vielleicht ein bisschen Bammel, aber für mich war das die einzige Methode, dass ich wieder leben konnte und einfach Freude am Leben habe.
Was geht dann da durch den Kopf, während man orthopädisch liegt und andere am Kopf tätig sind?
Das ist, ja, ich sage so, man ist da so niedergespritzt, weil spüren tut man ja nichts und man ist komplett festgeschraubt. Und ich habe nur gemeint gehabt, Herr Doktor, ich finde die Lage der Elektroden schaut wunderbar aus. Und er hat dann nur gemeint gehabt, ja, wenn ich das finde, dann ist es gut, ob er jetzt weitermachen darf. Und ich habe bejaht. Also man ist einfach in einem Zustand, das kann man so nicht wirklich erklären. Also es tut einem ja nichts weh. Und man hört dann, weiß ich nicht, ein bisschen Knochenfräse oder so irgendwas. Das ist aber schon alles.
Aber bei dem Wort experimentell haben Sie vorher ein bisschen zusammengezuckt. Aber ich frage mich, warum?
Weil es nicht experimentell ist. Das ist eine durchaus standardmäßige Operation, die schon bei sehr, sehr vielen Leuten durchgeführt wurde. Das heißt, experimentell ist es nicht. Sie experimentieren zwar immer noch mit der Anzahl der Elektroden, ob das jetzt 4 oder 8 Elektroden sind oder der Neurostimulator oder nicht, aber die OP selbst ist nicht experimentell.
Aber diese Operation wird anscheinend nicht bei jedem Menschen durchgeführt, bei Ihnen genau. Nicht?
Ja, ich war vorstellig bei einem von diesen Neurochirurgen, die Konkurrenz quasi, der nicht im Wachzustand operiert. Und mein Neurologe hat mich also empfohlen, dorthin zu gehen. Und der war der Meinung, mit meinen Medikamenten, mit meiner Dosis bin ich noch lange nicht dort, wo man es also nicht behandeln kann. Der Neurologe meint, er ist zwar nicht der Meinung, weil je jünger, je besser, aber er ist nicht der Chirurg. Und ich warte auch noch, bis die Operationsmethode ein bisschen anders wird. Mit dem Kabel da runter habe ich ein bisschen ein Problem.
Wo haben Sie ein Kabel?
Von hier sind die Elektroden am Kopf eingesetzt. Die Kabel werden unter der Haut durchgeschoben, hier beim Ohr vorbei. Da Schlüsselbein, da spürt man sie wunderbar. Und hier ist der Neurostimulator eingesetzt. Und sie wartet ungefähr darauf auf ein Flachbandkabel. Bei mir sind es nur die Rundkabel.
Funk. Ich wollte unser Publikum darüber informieren. Wir haben auch ein Mikrofon. Sie können jederzeit fragen.
Sie haben gesagt, Sie warten noch auf ein sozusagen verfeinertes Operationsverfahren.
Genau. Ja.
Ist das etwas, vor dem man Angst hat, so ein Eingriff? Oder ist das eher so das Mittel der Wahl?
Das Mittel der Wahl. Ich setze mich noch nicht wirklich damit auseinander. Und die lustige Antwort von dem Arzt hat gesagt, wir arbeiten daran. Und wie gesagt, im Moment geht es bei mir medikamentös ganz gut. Zwar viel, aber es geht. Und solange der Chirurg, der Neurochirurg nicht sagt, und jetzt machen wir es, wird es eh nicht. Ja. Also ich bin jetzt auch noch nichts neugierig drauf auf die OP. Bin nicht traurig.
Frage aus dem Publikum. Bitte mit Mikro, weil sonst hören wir nichts.
Ich wollte fragen, ich habe gehört, ab 5, 6 Jahren nimmt die Wirkung der Medikamente ab und man bekommt Schwierigkeiten, also zunehmend. Bei Ihnen liegt es jetzt etwa so in der Gegend zurück. Haben Sie davor Angst oder haben Sie das auch schon bemerkt?
Beides, ja. Ich habe es bemerkt, natürlich. Und ja, Angst. Angst habe ich eigentlich nicht, aber solange ich alles gut vertrage und ich vertrage jedes Medikament gut, habe jetzt nicht wirklich Angst, aber man denkt trotzdem drüber nach. Aber ohne Angst eigentlich. Eigentlich ohne Angst.
Was heißt, Sie haben das bemerkt? Also das wirkt wirklich nicht mehr?
Nein, es wirkt schon. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich berufstätig bin und mir da nicht erlauben kann, jetzt eigentlich so ein großes Off zu haben, also nicht arbeiten zu können. Und ich nehme die Medikamente wesentlich schneller, als ich sollte. Also das merke ich dann schon. Statt alle 4 Stunden, alle 3 Stunden, manchmal 2,5 Stunden. Und dann wird die Dosis natürlich am Tag größer.
Ja, und bei mir ist es so, dass die Medikamente grundsätzlich nicht ganz so gewirkt haben, wie sie es sollten. Und die Elektroden das jetzt komplett, ausgleichen so gut wie möglich. Und bin ich jetzt auf ein Drittel der Dosis herunter. Ja. Und die Wirkungsschwankungen, die Sie ansprechen, die mit der Zeit passieren, die passieren natürlich auch bei mir. Das heißt aber nicht, dass ich dann jetzt vermehrt zittere, sondern dann gibt es einen Ruhetremor zum Beispiel da in dieser Richtung, da fängt es dann zum Zittern an, wenn ich die Hand hebe. Das kriege ich mit den Medikamenten dann wieder hin. Ja, dann muss ich halt vielleicht statt 4, 5 nehmen, zum Beispiel beim Schlafen. Das könnte sich geändert haben, weil das steckt dann wieder aus, ein bisschen in den Bereich der Restless Legs. Wenn man nicht so richtig sich wohlfühlt in den Beinen und so herumstrampelt im Bett, das kann dann auch passieren. Ich möchte das jetzt nicht medizinisch darlegen, richtig, aber dann muss ich halt vielleicht eine halbe Tablette mehr nehmen am Abend.
Ich habe auch seit einem Jahr Parkinson und ich Diagnose und ich bemerke, dass, ich weiß nicht, sind das die Medikamente oder die Krankheit, auch Nebenwirkungen wie zum Beispiel, dass die Verdauung sehr verlangsamt ist. Ich bemerke, dass mein Kalt-Warm-Anpassung nicht gut funktioniert, ich ständig friere oder sofort, wenn ich mir was anziehe, Hitzestau bekomme. Bemerken Sie solche Nebenwirkungen auch?
Nein. Ja. Vielleicht, weil ich mir aber denke, ich komme im Wechsel. Aber das bringe ich nicht mit dem Parkinson in Verbindung. Ich schlafe gut, meine Verdauung ist gut. Ich habe halt mit der Schilddrüse auch noch ein bisschen Probleme, aber die wird auch behandelt. Also nein, also bringe ich nicht mit dem Parkinson in Verbindung.
Offenbar gibt es eine Reihe von Fragen, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und das wiederum bringt uns zur Selbsthilfegruppe und zu Agnes Pinter, die jetzt, glaube ich, auch eine Wortmeldung für uns hat.
Ja, ich begrüße Sie. Ich bin jetzt das dritte Mal da und für mich ist es eine Feststellung, wie weit meine Krankheit weitergegangen ist seit vorigem Jahr oder vor 2 Jahren. Das ist ein großes Erlebnis für mich, zu merken, was schlechter geworden ist und was. Es sind immerhin schon 10 Jahre, dass ich es habe. Und jetzt fängt es an, dass ich in der Straßenbahn meine Füße stehen bleiben, obwohl ich weitergehen will. Aber es schreckt mich nicht. Die Leute sind sehr freundlich in der Straßenbahn für uns einen.
Werden Sie dann auch angesprochen auf das, wie es Ihnen geht, von wildfremden Menschen oder passiert das kaum?
Sie schauen mehr und ich habe mir angewöhnt, sie anzusprechen. Wenn ich in der Straßenbahn nicht aufstehen kann oder stehe schon und kann nicht weitergehen, dann rede ich einfach die Leute drauf an. Und es hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Und es waren keine Erlebnisse dabei, wo ich mich geschämt hätte nachher. Oder wo es mir peinlich gewesen wäre. Und ich habe jetzt im Fitnessstudio, gibt es jetzt auch schon Parkinson-Patienten, die neben den starken Männern ganz normal trainieren. Und das taugt mir schon, dass das funktionieren kann, auch wenn man schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Aber vielleicht sollte ich malen, so wie die Angelika.
Musik haben machen. Haben Sie in der Selbsthilfegruppe eine regelmäßige Gruppe, die sich regelmäßig trifft, jeden Dienstag einmal oder so?
Nein, die Selbsthilfegruppe trifft sich unter Walter Schüberl alle ersten Donnerstage im Monat, nicht mehr, alle zweiten Donnerstage, Entschuldigung. Aber ich bin jetzt in die andere Gegend von Wien gezogen und das ist ein bisschen zu weit für mich. Außerdem habe ich immer den zweiten Donnerstag einen anderen Termin. Ich gehe trommeln, genau.
Apropos Trommeln, Sie haben vorhin schon die Musik angesprochen. Angelika Pohl, Sie spielen Mundharmonika, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie kam es dazu?
Oma Dumm genudelt habe ich immer schon als Kind oder wie auch immer, aber seit circa 3 Jahren nehme ich es eigentlich relativ ernst. Und es gibt eigentlich fast wöchentlich Termine, wo ich mit vielen anderen Kollegen auch spiele. Und da lasse ich einfach die Nacht zum Tag werden. So schaut es aus.
Ja. Ich bin jetzt frech und frage, ob Sie die Harmonika mithaben und spielen wollen. Aber wenn nicht, ist auch okay, dann machen wir Musik aus der Dose.
Genau. Nein, ich spiele an und für sich immer nur mit Begleitung. Also solo tue ich nur üben, aber am schönsten ist es mit Begleitung, einen schönen Blues oder alten Rock'n'Roll oder Austropop, ganz egal. Aber schon mit Musikerkollegen, ja. mit ist eine immer, weil man braucht ja relativ viele, aber eine oder zwei sind immer dabei, aber wie gesagt, gut, dann man ist weiß das ja nie, wo der Tag aufhört, darum sind sie immer dabei.
Dann ist das jetzt die perfekte Überleitung zur Musik. Ich darf um eine Zuspielung bitten und würde Bob Dylan vorschlagen, Knocking on Heaven's Door. Genau.
Super Sache.
Ooh. take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. In the ground, I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
Ich habe einen Smoothie. Hellgrünen Ring in der Hand, nur einen. Smoothies heißt das. Das macht so ein Geräusch, wenn man sich damit bewegt. Und es wurde erfunden von einem oder entwickelt von einem Mann in Oberösterreich, der Parkinson hatte, in einem ziemlich argen Zustand, glaube ich, war. Ein begeisterter Sportler war und sehr unglücklich, dass er dann nicht mehr Sport betreiben konnte. Und das, was er aber machen konnte, war Tennis spielen. Mhm. Und so hat er in vielen Versuchen und Irrtümern diese Ringe entwickelt. Ich habe sie vorher gefragt, ob sie damit üben. Sie haben gesagt, naja, sie haben sie, aber sie sind irgendwo gut verstaut. Machen Sie Sport, machen Sie Bewegung, aber vielleicht ohne diese grünen Ringe?
Also mein Sport ist meine Arbeit. Ich habe früher viel Sport gemacht, habe Football gespielt und bin eigentlich auf Null herunten. Also ich gehe sehr viel und das ist aber auch alles.
Ja, ich mache regelmäßig Sport. Ich probiere regelmäßig Sport zu machen. Bin im Fitnessstudio ein-, zweimal in der Woche und gehe wandern. Also das Wandern überhaupt, das ist sehr...
Wir sind Geher.
Geher, ja, aber auch hoch hinauf Geher. Das tue ich gerne. Ist sehr angenehm, die Bewegung. Und vor allem, es trainiert einem, über gewisse Punkte hinwegzukommen. So, ich bekomme leicht Krämpfe. Das ist leider mit dem Stimulator nicht behebbar, mit der Neurostimulation. Auch nicht wirklich mit den Medikamenten, das gehört zum Krankheitsbild dazu einfach. Und blöderweise kriege ich genau hier so beim Sonnengeflecht in der Nähe die Krämpfe und die sind so ein bisschen leicht. Ist erst einmal was sehr verstörend, weil ich dachte, ich kriege vielleicht einen Herzinfarkt. War es dann doch nicht, Gott sei Dank. Und taucht bei mir immer wieder auf, wenn ich mich anstrenge, bergauf gehe, das dauert dann eine Viertelstunde so in etwa, dann muss ich halt durch den Schmerz hindurchgehen, sagt man so, und dann geht es ganz normal, dann kann ich stundenlang weitergehen. Und im Fitnessstudio taucht das natürlich auch auf und dann kann ich das irgendwie so richtig trainieren, dass das funktioniert, einfach.
Walter Schübeler, Sie haben im Vorgespräch gemeint, dass es von der Selbsthilfegruppe immer wieder Aktivitäten gibt, Wanderungen durch die Au oder dergleichen, und dass aber viele auch ihre Fähigkeiten durchaus selbst nicht richtig einschätzen, wenn ich das richtig im Ohr habe. Warum denn das?
Ja, das ist die gute Frage. Ich nehme an, weil man es nicht wahrhaben möchte und die eigene Veränderung oft nicht dementsprechend gut mitbekommt. Das ist die motorische Ebene. Also ich kenne es von mir her nicht motorisch. Zum Beispiel meine Sprache wird oft undeutlich oder leise und dann versteht mich meine Familie nicht. Und ich denke mir maximal, warum hören die nicht gut zu? Weil ich diese Selbsteinschätzung, dass ich leise und undeutlich bin, nicht selbst habe. Und genauso nehme ich an, dass das auch bei Bewegung ist, dass die Leute diese Selbsteinschätzung nicht haben, bis sie dann halt einmal davor stehen oder öfter davor stehen, dass sie etwas nicht mehr können oder sich zu viel zugemutet haben. Und es ist nicht schlimm, nur es kann natürlich dann schlimm werden, wenn man irgendwo mittendrin ist und wo man dann keine Möglichkeit hat, vor zurückzukommen. Ja. Da wäre dann vielleicht nötig zu sagen, okay, das schaut mal ein bisschen anstrengend aus oder zu anstrengend, das mache ich lieber nicht. Oder ich suche mir einen Plan B, wie Sie gesagt haben, das wäre dann wirklich günstig.
Ich wollte noch dazu was sagen. Wenn man um 5 Uhr in der Früh die Tabletten zum Wirken anfangen und um 5 Uhr in der Früh ein Glücksgefühl kriegst, wie sollst du dann dich selber abschätzen? Wie willst du das testen? Du gehst nie an deine Grenzen, weil wenn du an die Grenzen gehst, wackelst du. Das geht bei uns nicht. Das ist halt einfach so
das bei uns. Das geht aber bei vielen nicht. Es ist wurscht, ob es jetzt Parkinson hast oder was anderes.
Ja. Du meinst, an die Grenzen gehen tut man so und so nicht. Oder selten.
Ich glaube, dass das nicht jetzt spezifisch mit Parkinson zu tun hat, nicht unbedingt. Ob du deinen Krampf kriegst oder nicht, das weißt du vorher nicht.
Ja, aber hast du dieses Glücksgefühl, wenn du die Tabletten einschießt?
Glücksgefühl?
Ja.
Ist bei mir den ganzen Tag.
Super. Ich glaube, ich
habe kein Auf und Ab. Mal oder mach Musik. Ja. Also ich habe keine Auf und Abs jetzt von der Stimmung. Ja, wie jeder andere halt auch. Aber ja. Nicht. Ich würde das nicht mit dem Backen, sondern mit den Tabletten in Verbindung bringen.
Ja, ich kann es natürlich mit Tabletten. Ich weiß, wann ich die Tablette nehme und ich weiß, wann sie einschießt.
Okay.
Und dann ist dieses komische Gefühl.
Na, das
und das ist wurscht, ob ich beim Zahnarzt sitze oder ob ich, weiß ich, was mache.
Ich schaue, dass ich mich so viel unabhängig von den Tabletteneinnahmen mache wie möglich.
Ja, da sind die Ärzte aber nicht sehr erfreut.
Ich weiß, ich bin da sehr undiszipliniert. Ich esse auch dazu, obwohl man nicht essen sollte, eine Stunde vorher, eine Stunde nachher. An das halte ich mich einfach nicht, weil ich mir diese Geiselhaft nicht antun mag. Und es funktioniert so auch. Ja. Aber ja, es muss eh jeder selber wissen.
Ja, weil, so wie du sagst, es gibt keinen, der gleich ist,
genau.
In Bezug auf Parkinson. Genau.
Das heißt, diese zeitliche Disziplinierung in Bezug auf beispielsweise Medikamente einnehmen, empfinden Sie eher Stress und Belastung?
Ich mache es einfach nicht. Ich hab beides ausprobiert und es hat beides einmal funktioniert, einmal nicht, einmal ja, einmal nein. Ich esse, wann ich möchte und dann nehme ich halt die Tabletten dazu, ob ich es jetzt soll oder nicht.
Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock.